Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was gibt's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge von Echo 3 an Echo 7.
Ich fühle mich auch voll special, muss ich sagen. Also
Sowieso. Wir sind die Special People hier.
Ja, a Special Snowflake auf jeden Fall, ne?
Nun ja. Ja, warum ein Special? Weil eine neue Veröffentlichung im Star Wars Universum steht an und wie ihr mit Sicherheit alle schon gehört und gesehen habt, ist das die neue Serie Ahsoka. Max, bist du gehypt?
Och, war ganz wahr. Also ich hab's zur Kenntnis genommen, ne?
Okay. Ja, so ging es mir mit der Werbekampagne darum. Dennoch durften Max und ich am vergangenen Freitag, also am 18. August, der Fanpremiere beiwohnen. Max in München und ich in Köln. Und wir haben da sehr viele bekannte Leute getroffen. Max, wer ist dir so begegnet?
Erstmal nochmal kurz zur Werbekampagne.
Aber gut,
meinst du, es war zu viel oder es war zu wenig?
Oh, gute Frage.
Also ich habe schon was gesehen. Es gibt irgendwo hier und da mal ein Plakat, aber ansonsten, ich fand das jetzt ganz dezent eigentlich. Angenehm.
Wenn man sich auf YouTube bewegt hat, dann hat man ja doch häufiger mal den Trailer aufgezwungen bekommen.
Also ich krieg da irgendwie immer nur Werbung für Müllermilch, ich weiß auch nicht.
Das mag natürlich dran liegen, dass du in Bayern wohnst.
Ja, und für den Joghurt mit der Ecke, ganz wichtig.
Ach so,
der ist wieder zurück. Ja. Das Grauen unserer Kindheit ist zurück.
Keiner macht dich mehr an, oder wie?
Das ist der von der Knickjoghurt von Ehrmann.
Ja, ja, ich weiß, ja. Sag ich. Ach, egal.
Nicht zu vergessen, der Fruchttiger, ne?
Was war das noch gleich?
Naja, das ist vor allem ein schlechtes Wortspiel, aber.
Ja, das war so ist mir wohl klar, aber.
So eine Quetschflasche mit irgendwelchen Fruchtsmoothies drin oder so.
Ehrlich? Okay. Ja, ja. Muss nach meiner Zeit gewesen sein.
Genau.
Ja, ja.
Wie so vieles. Was?
Okay, ich hatte gefragt, wer dir denn in München so begegnet ist.
Die Nürnberger. Abzüglich Eisi, der hatte wahlweise Hausarrest von seiner Gattin oder Schichtdienst im Casino.
Das Letztere klingt wahrscheinlich.
Ich habe beides gehört.
Okay, okay. Wer hat dir das denn erzählt? Der Laubi?
Laubi, Anti und die heißen noch alle irgendwie so. Irgendwie, also Hubi. Ich habe mit ein paar von denen geredet.
Hast du auch Nina getroffen?
Nicht, dass ich wüsste. Aber das Ding war so voll, also da waren safe so 200 Leute da. Also.
Das klingt viel. War das Kino voll besetzt oder wie?
Nicht auf den letzten Platz, aber so wie ich ein volles Kino beschreiben würde, ja.
Okay. Ja, ich war ja in Köln und...
Mein Beileid?
Es war halt warm. Es war 35 Grad in der Kölner Innenstadt.
Und können die sich im UCI oder wo du da warst nicht irgendwie eine Klimaanlage leisten?
Ja, doch. Also es war folgendermaßen. Ich habe ja, also wer schon mal im Mediapark in Köln war, da gibt's eine riesige Parkgarage drunter, wo man dann auch wirklich in den Bereich unter dem Cinedom fahren kann. Und in dieser Parkgarage war es erstmal schon brüllwarm, wo man da aus dem Auto stieg. Dann ist man hochgefahren in das Kinofoyer, was ja auch riesig ist. Da merkte man schon, es war so klimatisiert, aber nur so halb irgendwie. Und erst im Kinosaal an sich war es dann wirklich voll klimatisiert, wo du dann aufatmen konntest und wir alle so, oh, wie angenehm.
Ich kann es mir bildlich vorstellen.
Oh ja, naja. Und ja, als ich dahin kam, es war so kurz nach 18 Uhr, da war noch keiner da, also zumindest keiner im Foyerbereich da und da bin ich erstmal rausgegangen auf diesen großen Platz und da kam mir als erstes der Stefan Mager entgegen.
Ja, ein mageres Treffen auf jeden Fall.
Ja, er ist irgendwie immer da, wenn ich irgendwo hinkomme, ist er mit einer der ersten, die ich da vor Ort treffe, also es zieht sich so durch. Ja.
Siehst du ihn öfter als Christian seine Mutter?
Also, das möchte ich jetzt nicht behaupten.
Okay.
Nun ja, auf jeden Fall sind wir dann hinterher reingegangen und dann kamen auch die Mandos und Christian und Nessie und dann trudelten nach und nach immer mehr ein, Tim und Saskia und noch mehr Mandos und einige Imperiale, ein paar von der Rebel Legion und ja, also war wie so eine Mini-Convention.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Saskia will lispeln, da könnte sie ihren eigenen Namen nicht mehr aussprechen.
Ich kann dir nicht folgen.
Ja, versuch mal den Namen auszusprechen und dabei zu lispeln.
Na gut, ja, dann gab es erstmal Fotosession vor diesem Ahsoka-Banner und in allen möglichen Konstellationen. Es wurden Instagram-Stories gemacht und dann durften wir reingehen und durften uns dann auch am Popcorn-Catering bedienen. Christian war allerdings ein bisschen enttäuscht, dass es keine Nachos gab.
Ach, Nachos gab es in München.
Echt? Wie gemein.
Ja, ja. Ja, da durften sie einfach alles nehmen, was da an der Theke vor dem jeweiligen Saal angeboten wurde.
Ja, bei uns war da nur Popcorn, aber wir haben das Popcorn auch genutzt. Und die Getränke natürlich auch. Ja, und dann hatten wir uns da im Kinosaal niedergelassen und haben dann noch fast eine Stunde auf die Vorführung gewartet. Und da war es sehr lustig. Es wurden weiterhin Fotos gemacht, es wurde dummes Zeug geredet. Also das, was man gerne tut. War es bei euch auch so?
Ja, ich hatte mich tatsächlich mit einem Pärchen verquatscht aus dem mehr oder weniger schönen Jena.
Okay.
Also falls wir Zuhörer aus Thüringen haben, ja, ihr seid auch irgendwie repräsentiert. Die hatten anscheinend die Einladung zu dieser Vorführung bei Instagram gewonnen.
Ja, genau. Das gab ein Gewinnspiel, wo einige Fans eben daran teilnehmen konnten, ja.
Aber das sind nicht nur einige gewesen, also das müssen unendlich viele gewesen sein, weil ich meine Rebel Legion, 501. Nürnberger, schön und gut, aber damit kriegst du keine 300 Leute voll oder was das da waren.
Ja, das stimmt wohl, ja. Müssen wir Paula das nächste Mal fragen, wie viele daran teilgenommen haben.
Ja, das war, also da haben einige gewonnen auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch gut, ne? Dadurch kriegt man natürlich auch so ein bisschen Kundenbindung, oder wie soll ich das sagen?
Ja, genau. Haben uns natürlich gleich mal weiterempfohlen.
Natürlich.
Ja, war klar.
Okay, ja.
Was für ein Erstaunen man auch immer erntet, wenn man dann im Kino sagt, ja, man ist Kritiker.
Ja.
Was?
Ist das so, ja? Aber da bist du ja eher in der Rolle als ich. Ich bin ja mehr so der sich die Kritik anhört.
Du bist ja eher so der Casual-Kritiker, sagst du?
Ist möglich, ja. Also, okay. Weil die meisten Filme, die wir ja besprechen, die hast du ja gesehen und ich nicht. Von daher ist das ja heute auch sowas wie eine Premiere, dass wir tatsächlich beide in so einer Premiere drin waren.
Oh, Premiereception, Alter.
Haha, we need to go deeper.
Oh yeah.
Und das ist genau das Stichwort, denn wir steigen jetzt
mal. Pervers, also ich weiß nicht.
Wir steigen jetzt mal in das Review der ersten beiden Folgen von Ahsoka ein, die ja am Mittwoch, am 23. August auf Disney Plus ausgestrahlt werden. Und dann jede Woche eine neue Folge bis zum 4. Oktober, wo dann die 8. Folge läuft und die Staffel beendet ist.
Und wir endlich wissen, wo Großadmiral Thrawn steckt.
Aber der müsste doch bestimmt schon vorher kommen.
Mal schauen.
Na gut, okay. Wer es jetzt noch nicht geschnallt hat, es geht jetzt ins Spoiler-Territorium.
Naja, also der war schon im Trailer zu sehen, also.
Ja, ich meine, nein, ich meine, wir gehen ja jetzt weit über den Trailer hinaus. Von daher geht es jetzt ins absolute Spoiler-Territorium. Also wer möglichst ohne was da reingehen will und nur unser Geplänkel hören wollte, wo ich vermute, dass die Anzahl der Leute relativ gering sein wird, sollte jetzt aussteigen.
Ja, ich werde erstmal die ersten beiden Folgen spoilerfrei zusammenfassen.
Möchtest du das?
Eine nicht näher von uns benannte Persönlichkeit einer zeitweise ausgestorbenen Religionsgemeinschaft tut Dinge.
Ja, und es explodieren Dinge und es werden Leute getötet und es gibt Verfolgungsjagden.
Und manche Leute sterben halt doch nicht.
Genau, und das klingt jetzt alles so wie Indiana Jones, fällt mir gerade auf.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe das ein bisschen mehr genossen als Indiana Jones. Also,
ja. Mag man jetzt so dahingestellt lassen. Ja, aber kurz noch vorgeschoben, vor der Premiere, beziehungsweise direkt bevor es losging, hat zumindest in Köln einer am Mikro gesagt, dass die Folgen relativ kurzfristig fertig geworden sind und deshalb ein paar Sachen vielleicht noch nicht ganz poliert waren.
Hm.
Max, ist dir da was aufgefallen entsprechend?
Ja, in der Tat. Es kam wie in nahezu jeder Disney-Plus-Serie des Star Wars-Universums außer Andor mal wieder unsere geliebte Stagecraft-Technologie zum Einsatz.
Ja gut, bei den Kulissen, die da waren, ist das jetzt nicht verwunderlich.
Ja.
Also die ersten Szenen spielten auf Lothal und viele andere Szenen auch. Und da wäre es, glaube ich, ohne Stagecraft etwas schwierig gewesen.
Wieso nimmst du irgendein Kornfeld im Mittleren Westen? Das passt schon.
Ja, aber ich meinte jetzt wegen den Türmen und so weiter.
Ach so, ja gut. Die animierst halt rein, Mensch. Sei doch nicht so. Nee, ja, dieses Stagecraft zum Einsatz. Und das neigt ja ohnehin dazu, das Bild verwaschen und etwas matt zu machen, wegen der starken Hintergrundbeleuchtung. Das schaffen vor allem analoge Kameras nicht so gut. Mhm. Ich glaube, digitale haben da auch Probleme mit. Ist natürlich immer noch eine geile Erfindung, absolut, aber das ist eben das Problem. Du siehst es halt direkt, wenn Stagecraft zum Einsatz kommt, dadurch, dass das Bild verwaschener wird.
Das muss dann in der Nachbearbeitung rausgefiltert werden, oder wie?
Ja, da musst du auf jeden Fall kräftig nachbearbeiten. Das Problem ist jetzt hier gewesen für mich, dass die Stagecraft-Szenen allesamt, ja, das Color Grading passt irgendwie nicht zum Rest. Es war alles so, es hat alles so einen Graustich gehabt, es war alles so richtig matt im Vergleich zum Rest. Ansonsten war es eigentlich schön gesättigte Farben überall. Aber diese Stagecraft-Szenen, die waren halt so matt alle.
Ja, vermutlich lassen sie da vor dem Release am Mittwoch noch einen Filter drüber laufen, dass das alles besser ist.
Ich weiß ja nicht, das sollte ja schon fertig sein normalerweise.
Naja, also was man auf jeden Fall sagen kann, es war schon voll synchronisiert. Also wir haben die deutsche Synchro gesehen. Und ja, da sind wir auch bei einem kleinen Negativpunkt. Zumindest am Anfang der ersten Folge sind mir ein paar Mal die Ohren weggeflogen. Ich weiß ja nicht, wie es in München war. Vielleicht lag es auch am Kinosaal. Auf jeden Fall.
Ich tippe, es lag im Kinosaal. Also bei uns hatte ich jetzt nichts dergleichen.
Naja, auf jeden Fall. Da gibt's ja die Szene auch im Trailer, wo Ahsoka mit ihren Lichtschwertern sich quasi durch die Decke eines Gewölbes fräst.
Schnippschnapp.
Und als sie da die Lichtschwerter in den Boden geworfen hat, war so wirklich so bumm, also richtig so, da flogen einem richtig die Ohren weg. Das war nicht so angenehm.
Ich glaube, die haben aber kurz mal aufgedreht, weil sie wollten, dass die Leute wieder aufwachen.
Naja, also nachdem
wir ja... Weil die Anfangsszene ja jetzt so erstmal war und dann doch ein bisschen wurde...
Okay, dann lass mich kurz die Anfangsszene mal ein bisschen zusammenfassen. Also die ganze Sache startet, wie könnte man es anders erwarten, im Weltraum. Wir sind nämlich auf einem Rebellenschiff, einem neuen, das...
Der Weltraum, unendlich.
Ja, und es gibt wieder sowas wie einen Lauftext. Aber wir befinden uns auf einem Rebellenschiff, einem ziemlich großen, auf dem die... Ja, was ist sie eigentlich? Baronin oder wie wird sie da genannt? Ich habe es leider vergessen. Ja, auf jeden Fall, diese Frau, die Ahsoka damals in The Mandalorian gefangen genommen hat, wird da transportiert. Und dann kommen Bail und Skull und seine Schülerin fast wie bei Episode 1 an und machen dann den Reverse Qui-Gon und Obi-Wan und kämpfen sich da durch das Schiff, um diese Dame zu befreien.
Können wir das Wort kämpfen bitte durch Schnetzeln ersetzen?
Ja, es war ziemliches Gemetzel, ja.
War übrigens auch irgendwie wieder eine ziemlich starke Anlehnung an die berüchtigte Vader-Szene aus Rogue One und die Luke-Szene im zweiten Staffelfinale von The Mandalorian.
Genau, also die Callbacks waren stark mit diesen Folgen.
Aha.
Ja, also ich fühlte mich mehrfach an Episode 1 erinnert. Das war jetzt nur der erste Anklang, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ja, auf jeden Fall wird diese Dame befreit und sie im Gegensatz zu Leia, übrigens, ne, wie bei Leia in Episode 4, ne? Ja, sie verhält sich auch ziemlich, ja, hochmütig, sag ich mal, oder?
Und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.
Ja, gucken wir mal.
Frag Dooku.
Ja, richtig. Und dann... Nachdem das dann abgelaufen ist, finden wir uns bei Ahsoka wieder, die fast wie Indiana Jones oder wie Ezio Auditore in seiner besten Zeit in einer Ruine rumläuft und da einen Edenapfel, ach nein, halt, eine Sternenkarte sucht, die angeblich zu Thrawn führen soll.
Ja, also ist es nicht so, als hätten wir diese Handlung nicht schon zweimal gesehen?
Also was ich mich auf jeden Fall gefragt habe bei dieser Sternenkarte, die ja dazu Thrawn führen soll, wann spielt Ahsoka eigentlich?
Ich würde tippen, kurz nach der zweiten Mandalorian-Staffel.
Also so 9 nach Yavin?
Ja, genau. Kurz nach der zweiten oder während der dritten.
Genau, und die letzte Rebels-Folge, wo Ezra und Thrawn verschwinden, die spielt kurz vor Yavin, ne?
Kurz vor Yavin und der Epilog kurz nach Endor.
Ja, deshalb frage ich mich, also wenn das eine Karte zum Aufenthaltsort von Thrawn sein soll, dann müsste die ja in den letzten 10 Jahren ungefähr da platziert worden sein. Aber das sah halt aus wie wirklich so ein Grab in Assassin's Creed oder so eine Ruine wie Indiana Jones besucht, um da irgendwas Antikes auszugraben. Hast du das verstanden?
Ich meine, du, nicht jeder hat eine Putzfrau, ne? Also...
Ja, es war jetzt nicht dreckig in dem Sinne, also außer den Dreck, den Ahsoka da gemacht hat. Ja, hat sich mir nicht so ganz erklärt und so im Zwiegespräch mit den anderen im Kino hat sich das denen auch nicht so ganz erschlossen. Interessanterweise, wo mir dann sofort diese Verbindung zum Edenapfel aus Assassin's Creed auffiel, wurde ich vom Thorsten von den Mandos am Ende der Folge darauf aufmerksam gemacht, dass im Abspann tatsächlich irgendwo Ubisoft zu lesen war. Dachte ich nur, ja.
Ja gut, die machen ja auch gerade ein Open-World-Spiel. Also.
Mehrere, ja. Ja, okay. Ahsoka findet diese Sternkarte und wird dann, als sie diese Ruine verlassen will, von mehreren HK-Droiden attackiert.
Du meinst Hunter-Killer-Droiden.
Richtig. Die dann keinen besseren Ausweg wissen, als sie zu verlieren drohen, als mal eben die ganze Ruine in die Luft zu jagen.
Ja, finde ich eine sehr reasonable Reaktion darauf, muss ich sagen.
Ja, Ahsoka kann dem natürlich entkommen und ist dann auf diesem Schiff, was schon in The Clone Wars von den Jedi verwendet wurde, zusammen mit großer Trommelwirbel Hu Yang, dem Druiden-Lichtschwert-Bauermeister, der ja 25.000 Jahre alt ist.
Gesprochen von David Tennant.
Genau, gesprochen von David Tennant und in der Synchro auch von dem Sprecher, den man inzwischen von David Tennant kennt, weil Philipp Brammer ist ja leider verstorben.
Aber ich muss jetzt hier also tatsächlich einmal Heinz Erhardt zu der Fluchtszene zitieren.
Ja.
Erreicht das Schiff mit Mühe und Not. Der Knabe lebt. Das Pferd war tot.
Okay, ja. Die Satire-Version des Erlkönig, ja.
Sehr richtig, der König Erl.
Mhm. Ja, und kurz nachdem sie auf dem Schiff angekommen ist, erreicht sie ein Call der Neuen Republik, verkörpert von Hera Syndulla natürlich. Nächster Charakter aus Rebels. Die sie dann eben zum Tatort ruft, denn ihre Gefangene wurde ja geklaut.
Ja, wie kommt's nur? Also wie konnten die nur?
Ja, kurz noch zu dem Setup dieses Schiffes der Rebellen. Also ich habe mich fast ein paar Mal umgedreht, weil mehrere Mon Calamari zu sehen waren und der Stefan Mager, den ich ja eben schon erwähnt hatte, der fährt ja total auf Mon Calamari ab.
Ja, ich finde Calamaris-Ring auch toll.
Aber der cosplayt die ja mit 4 Kilo Latex und so weiter.
Ach du, also ich meine, es gibt sicher russische Stripperinnen, die mehr haben.
Let's not go there. Na gut, auf jeden Fall, Ahsoka nimmt das dann zur Kenntnis und ist dann so alarmiert und Hera versucht sie dann davon zu überzeugen, dass sie zur Entschlüsselung dieser Sternkarte doch die Hilfe von Sabine braucht. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie sich wohl nicht dem Guten getrennt am Ende von Rebels. Weißt du da mehr, Max?
Jein, also das wird in der zweiten Folge dann so ein bisschen erklärt, was da los war. Ja, dass halt Sabine irgendwie so ein bisschen Jedi Talente hat, so ein bisschen Machtbegabung hat. Ahsoka sie ein bisschen ausbilden wollte und sie, naja,
irgendwann abgehauen ist.
Da nicht so drauf gestanden hat.
Naja, es klang irgendwie so, als ob Ahsoka irgendwann abgehauen ist und sie quasi hat sitzen lassen.
Aber man muss dazu sagen, also von vornherein schon mal. Ich fand Sabine, so leid es mir tut, ich fand die so richtig trashig irgendwie.
Ja, lass uns mal kurz dann dazu übergehen. Also nächste Szene, die wir dann sehen, ist auf Lothal, wo das Monument, das ja auch am Ende von Rebels zu sehen war, enthüllt wird und feierlich präsentiert werden soll und Sabine soll auch eine Rede halten und der Gouverneur oder was ist der da von Lothal, der auch in der Serie schon von Clancy Brown gesprochen wurde, wird jetzt hier auch von Clancy Brown gespielt und Sabine ist leider nicht aufzufinden und wird dann von, das dürfte alle EU-Freunde freuen, wird dann auf ihrem Speederbike verfolgt von zwei E-Wings, E-Flüglern. Die auch.
Bist du dir sehr sicher, dass das E-Wings sind?
Ja, bin ich. Sehr sicher.
Es können noch A9s sein.
Ja, ich glaube, es sind E-Wings. Ich nenne sie jetzt einfach so, weil sie genauso aussehen. New Essential Guide to Vehicles and Vessels, sage ich nur.
Ja, aber wieder, der A9 sieht genauso aus. Mhm.
Ja, jedenfalls, Sabine entkommt den beiden Piloten, die sie anscheinend auch kennt. Und zieht sich in ihren Turm zurück, wo dann auch dieses Haustier, was sie in Rebels hat, ich weiß leider den Namen nicht. Max?
Was?
Das Haustier? Was für ein
Haus, ey? Das Ach so, die Lotkatze meinst du?
Die Lotkatze, hat die einen Namen?
Ne, die heißt so.
Ach so.
Heißt das Viech einfach. Also so heißt diese Spezies einfach.
Ah, okay. Aber die hat doch bestimmt einen Namen, oder?
Nicht, dass ich wüsste, aber okay. Ich mag ihn.
Ja, jedenfalls, wo sie dann eben ein bisschen, ja, schmollt, weil irgendwie sich das alles nicht richtig anfühlt. Sie hat sich anscheinend auch, Max sagt ja eben schon, trashig so ein bisschen gehen lassen. Ihre Haare sind gewachsen. Sie trägt ihre Mando-Rüstung nicht mehr. Die liegt irgendwo verstaubt unter ihrer Werkbank. Und dann legt sie sich dann dahin und pennt erstmal und hat dann natürlich Träume an die Vergangenheit mit Ezra und seinem Verschwinden, und dann guckt sie sich das Holo nochmal an, das er ihr hinterlassen hat, und ist halt so ein bisschen am Moping, ja, ist so ein bisschen alles Kacke.
Ne? Aber nein, mit dem Trashig meinte ich tatsächlich ihre Darstellung im Allgemeinen.
Okay.
Es wirkte irgendwie so wie die ARD-Verfilmung von Ronja Räubertochter, ich weiß auch nicht.
Naja, sie war halt etwas bockig, das stimmt, ja.
Ja, aber auch diese, also wie sie aussah, wie auf was sie da rumgeflogen ist, das, die Kameraeinstellungen, das wirkte irgendwie alles so richtig, ich weiß es nicht, trashig halt. Hm. Aber immer nur, wenn sie im Bild war. Ist das irgendwie Absicht war oder nicht,
ich weiß auch nicht. Das klingt jetzt falsch, aber nun ja, jedenfalls kommt dann hinterher Ahsoka an und zeigt ihr die Karte und bittet sie darum, mitzuhelfen. Da gibt es dann natürlich erstmal diesen üblichen, ja, du hast mich hier alleine gelassen, Talk, wenn der dann immer wieder von Hu Yang teilweise unterbrochen wird. Und da macht sich dann auch schon ein Trend bemerkbar, denn meistens stehen alle mit verschreckten Armen rum und reden dann etwas indignierend miteinander. Passiert ja, mehrfach.
Entweder Leute starren aus dem Fenster wie ein Ando oder sie stehen mit verschreckten Armen rum, ne?
Ja, also starren, ja, da kommen wir gleich noch zu.
Ich meine, um Schauspieler zu werden, hast du heutzutage auch keine großartigen Anforderungen mehr, ne? Also.
Ja. Okay, ja, und dann, es kommt dann, wie es kommen muss. Sabine in einem Anflug von Trotz nimmt sich dann die Karte mit und verschwindet vom Schiff und wird dann hinterher natürlich attackiert. Aber ja, zwischendurch sehen wir dann auch noch Szenen eben mit der Baronin oder was auch immer sie da ist. Und Moment, ich gucke mal kurz nach hier. Hier, Morgan Elsbeth heißt die Frau, ja.
Wie meine Großmutter mütterlicherseits. Was?
Elsbeth, ja. Ich hatte, ich weiß jetzt nicht, ob es damals schon erwähnt wurde in The Mandalorian, dass die Frau eine Nachtschwester ist.
Nein, wurde es nicht. Das ist eine neue Enthüllung.
Das ist eine neue Info. Also sie ist machtbegabt, eine Nachtschwester, und sie gibt dann auch Befehle an Baelon Skoll und seine Schülerin Shin Hati, die sie dann auch mehr oder weniger freiwillig befolgen. Und ja, entsprechend bekommen wir dann halt mit, dass Baelon Skoll sie dann eben auf Sabine ansetzt, weil sie ja alle sicher sind, dass Ahsoka die Karte an Sabine geben wird, weil sie ihre Hilfe braucht und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt die nächste Anlehnung an Episode 1, also dieses Auflauern der Schülerin zusammen mit diesen Droiden erinnert doch etwas sehr an Darth Maul, fand ich.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Ich muss auch tatsächlich sagen, dass die liebe Elsbeth, meine Großmutter mütterlicherseits, auch erst jetzt hier in Ahsoka angefangen hat, wie Nachtschwester auszusehen.
Ja, das.
Also Make-up-Look und so weiter, das haben sie ja alles extra daraufhin angepasst letzten Endes. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an der Plan war.
Das könnte tatsächlich sein, ja.
Du sahst ja in Mandalorian eben nicht aus, sondern die haben ja extra noch einen gewissen Facelift, ein bisschen Make-up gegeben.
Ja, die Frisur.
Um sie ein bisschen wie eine Nachtschwester aussehen zu lassen. Genau, die Frise, genau.
Nun ja, auf jeden Fall passiert dann das, was passieren musste. Shin Hati schickt dann ihre Droiden vor, die dann Sabine, nachdem sie gerade rausgefunden hat, wie man die Karte entschlüsselt, angreifen. Es gelingt ihr, einen der Droiden mehr oder weniger auszuschalten, den anderen verfolgt sie dann von ihrem Turm herunter und wird dann eben von der Schülerin konfrontiert, und dann hat sie ihren eigenen persönlichen Qui-Gon-Moment, nachdem sie dann das Lichtschwert, das sie von Ezra bekommen hat, nutzt, um gegen sie zu kämpfen, wo ich mir gedacht habe, okay, bei dem Training, das sie bekommen hat, da dürfte sie eigentlich nur 5 Sekunden eigentlich gegen die Schülerin, die offensichtlich sehr gut mit ihrem Lichtschwert umgehen kann, bestehen können. Aber das scheint sich ja im neuen Star Wars so durchzuziehen.
Ja, ist gut, so viel länger war es auch nicht.
Ja, auf jeden Fall hat sie dann ihren eigenen Qui-Gon-Moment und wird am Ende von ihr durchbohrt, bevor Ahsoka, die dann ihr natürlich zu Hilfe eilt, ankommen kann.
Ich wollte noch mal erwähnen, warte mal, also Sabine ist ja nicht komplett untrainiert. Die hat ja auch noch in einer Rebels-Folge eine harte Ausbildung durch Ezra Bridger und ihr Dings da kennen.
Okay, gut, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen.
Am Dunkelschwert.
Ah, okay.
Die hat ja einen Schwertkampf- und Machtausbildung.
Mhm.
Nicht nur durch Ahsoka.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Karte ist futsch, Sabine ist schwer verletzt und damit sind wir ziemlich am Ende der ersten Folge.
Genau, also quasi unser ganz persönlicher Black Widow-Moment.
Ja, der Abspann hat dann natürlich seinen eigenen ästhetischen Wert, denn wir folgen...
Ich meine, Maria Hill.
Ja, natürlich, ja, ne. Ich erinnere mich nicht daran, ja. Also der Abspann hat seinen eigenen ästhetischen Wert, denn der folgt sozusagen Sternkonstellationen und World Between Worlds Linien, gemischt mit Darstellungen, die man vielleicht aus Assassin's Creed kennt. Also es ist halt irgendwie sowas kunstvoll Ästhetisches, was man so neuerdings immer in Vorspann oder Abspann sieht.
Finde ich ja nicht schlecht, muss ich sagen.
Nö, war wie gesagt ästhetisch ansprechend. Gut, dann geht's in der nächsten Folge direkt weiter mit Sabine im Krankenhaus, die dann ihre Lichtschwertwunde verarztet kriegt und ist dann...
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, der Fakt, dass die jetzt diese ersten beiden Folgen zusammen zeigen, soll einfach nochmal so einem Shitstorm wie bei Secret Invasion vorbeugen.
Warum?
Ja, jetzt stell dir mal vor, du siehst diese Schlussszene aus der ersten Folge.
Ja.
Vor dem Hintergrund, dass du einen Monat vorher gesehen hast, wie Maria Hill in der ersten Folge von Secret Invasion abgeschossen wird.
Ja.
Lässt die Leute eine Woche lang mit dem Cliffhanger da rumsitzen und entfachst das Feuer von Reddit, die dann schon wieder anfangen, Disney komplett tot zu reden und zu erzählen, ja, und was haben die jetzt nie wieder angestellt, unseren Lieblingscharakter zerstört und hast du nicht gesehen? Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich auch unter anderem dazu da, um einfach dem ganzen, diese ganzen Bewegung hier, die es ja bei Secret Invasion schon gab, einfach mal den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, aber das kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen, weil in dem Trailer ist ja Sabine auch mit kurzen Haaren zu sehen und zu dem Zeitpunkt, wo sie da abgestochen wird, hat sie halt noch lange Haare.
Na gut, aber darauf musst du auch erstmal kommen, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Nun denn, also die nächste Folge beginnt dann eben damit im Krankenhaus, wo dann darüber gerätselt wird, also es Das heißt, gerätselt wird, aber es wird dann halt darüber diskutiert, was sie getan hat und was sie nicht getan hat. Sie hat leider die Karte verloren. Ahsoka ist ein bisschen sauer. Hera versucht zu vermitteln. Hu Yang ist keine Hilfe, wie Ahsoka sagt. Ja, auf jeden Fall finden sie dann mit Hilfe von Sabines technischem Verständnis mit dem Kopf eines der Droiden heraus, wo der Droide herkommt. Und das führt dann im weiteren Verlauf der Serie dazu, eben wo Ahsoka dann hinfliegt. Und Sabine findet halt sozusagen nach einem Gespräch mit Hu Yang und so weiter und so fort dann wieder ihren inneren Antrieb, sich doch dem Ganzen wiederzustellen im Endeffekt. Also ihre Rolle ist in der zweiten Folge eher zurückgenommen, nur eben am Anfang durch den Droiden und am Ende, wo sie sich dann wieder in ihre mandalorianische Rüstung begeben hat und offen das Lichtschwert an der Hüfte trägt und die Haare abgeschnitten hat natürlich. Ja, dass sie innerlich bereit ist, wieder am Geschehen teilzunehmen. Das jetzt mal eben als Rahmenschluss genommen. Der weitere Verlauf der Folge ist dann tatsächlich eher auf der Seite der Hauptprotagonistin zu sehen, nämlich Ahsoka macht sich mit Hera zusammen auf den Weg nach Corellia, was wir das erste Mal in einer Live-Action-Äußerung sehen, nicht wahr?
Mhm.
Wo sie dann bei Dr. Taub, ich habe leider den Namen des Schauspielers vergessen, also der hat damals ja in Dr. House den Dr. Taub gespielt, der da der Verwalter dieser Abwrackwerft ist, eben einem Komplott auf die Schliche kommt, wonach eben abgewrackte Hyperantriebe von Supersternzerstörern irgendwohin verschifft werden, nur nicht zur Republik.
Die auch gar keine Verwendung dafür hätte.
Eben, genau, wie Hera sagt, die brauchen wir überhaupt nicht. Ja, und
ich hätte gehofft, dass man endlich den Viscount Sternverteidiger sieht, aber der kommt einfach nicht.
Ja, leider nicht.
Sie wollen mich einfach zappeln lassen, glaube ich.
Nun ja, jedenfalls wird dann auf einmal deutlich, dass das doch offensichtlich eine Verschwörung von Ex-Imperialen ist, denn die Dockarbeiter in der Zentrale fangen auf einmal an, unter für das Imperium rufen, Ahsoka und Hera zu attackieren, die denn natürlich kurzen Prozess mit denen machen. Dann kommen natürlich auch noch so ein paar Droiden, oder einer ist es, glaube ich, ne? Und dieser Ex-Inquisitor, gegen den Ahsoka dann da auf diesem Werftgelände kämpft und wo ich am Ende etwas angefressen war, denn also während dieser Hyperantrieb von Hera und Chopper verfolgt wird in dem Shuttle, also in diesem ist, glaube ich, ein modifiziertes Shizai-Pete-Shuttle von der Handelsföderation, ne?
Ja.
Während
wobei, nee, es gibt zwei. Es gibt das Personentransport, es gibt das Transportshuttle. Hm. Das wäre Maxilipede oder so heißt es dann, glaube ich.
Ah ja, verstehe. Gut, also Chopper und Hera verfolgen diesen Transporter und schaffen es dann im letzten Moment, einen Peilsender zu platzieren. Währenddessen kämpft Ahsoka mit diesem HK-Droiden und dem Inquisitor auf dem Dock. Und der Inquisitor wird dann gerettet von der Schülerin, von Shin Hati. Und ich habe mich kolossal geärgert, dass Ahsoka den einfach hinterher starrt, wo sie doch einfach mal mit der Macht hätte zupacken können und diese Shuttle vom Himmel holen können.
Hm.
Genau, da wurde nämlich wieder vielsagend in die Gegend gestarrt.
Ja, ja.
Wohl was war. Auch mehrfach passierte. Und ja, zwischendurch wurde dann einmal die vollständige Karte in diesem Edenapfel, nenne ich ihn jetzt einfach mal, präsentiert. Denn Baelin Skoll und Shin Hati waren zwischendurch dann auf einem Planeten, wo ich den Namen leider vergessen habe, gelandet. Neben einem Gebilde, was aussieht wie Stonehenge für Astrometrie. Obwohl, ist Stonehenge nicht auch Astrometrie oder sowas? Na, egal.
Da gab es letztens eine neue Enthüllung dazu.
Ja, und dann denkt man so in dem Shot, der ist so von schräg unten, der Shuttle landet irgendwo so etwas abseits. Und in dem nächsten Shot ist man mittig über dieser Ruine und der Shuttle steht auch mittig darüber, also im Shot darüber. Und die laufen dann auf einer Linie quasi in dieses Rondell hinein. Und da denkst du auch so, ach komm Leute, nee, warum muss das so viel Pathos sein. Ja. Hast du das auch gedacht, Max?
Es geht.
Ja, und dann fühlte man sich so ein bisschen wie bei Revan, als er damals in Knights of the Old Republic die Sternkarten gesammelt hat, als dann die Nachtschwester, die Elsbeth, deine Oma, ja, die Karte öffnete und dann zeigte, wo Thrawn sich denn jetzt befindet. Also in einer Galaxie außerhalb der GFFA.
Mhm.
Fand ich, also, na, ich war halt, ja, wie auch immer.
Ich find's ein bisschen weird, vor allem da mal ja diese galaktische Barriere, die eigentlich dem NJO hier entstand, da man die ja eigentlich mit den Sequels wieder eingeführt hatte.
Mhm.
Und die ist quasi de facto wieder annulliert. Wobei, ich bin mir ganz sicher, ich hatte in dieser Hologrammanimation auch gesehen, wieder an der Grenze der Galaxis, wieder tatsächlich so in der Animation von diesem Hologramm wie so ein Loch irgendwie reingestanzt wird. Also eventuell kriegen wir es wieder zu sehen.
Ja, dieser Strahl, der da zu dieser anderen Galaxie ging, der sah schon ziemlich machtvoll aus, sag ich mal.
Ja, aber der stanzt wirklich so ein Loch.
Durchbrach das Ganze so, ja.
Ja, genau, deswegen, also können wir vorstellen, dass wir da noch mal ein bisschen Theorie zu meinem Lieblingsthema kriegen.
Das mag sein, ja. Also, aber so alles in allem, diese ganze Mythologie oder Erklärung um diese Karte herum, die hat mich irgendwie ziemlich unzufrieden hinterlassen. Also die Raumschiffsequenzen sahen wie immer gut aus, die Lichtschwertkämpfe waren akzeptabel gut gemacht. Mal von dem Pathos und dem Unmotivierten mit verschränkten Armen diskutieren, abgesehen, fand ich das alles recht interessant. Ich meine, vielleicht hätte es mich noch mehr abgeholt, wenn ich Rebels tatsächlich geguckt hätte und nicht nur einiges darüber weiß, wie andere, die im Kino waren.
Ja, es waren auf jeden Fall einige Reminiszenzen daran zu sehen, ja.
Genau, also ja, und dann sind wir eben auch dabei, dass halt sehr viele visuelle Callbacks waren, wie ja gerade eben schon mehrfach erwähnt. Episode 1 wurde mehrfach eben aufgegriffen. Dann Episode 5 im Prinzip mit dieser Verletzung, die dann geheilt wird und Sabine wieder zusammengeflickt wird. Dann solche Sachen wie, wir sind in einer Werkstatt, müssen da irgendwas herausfinden. Also alles Sachen, die wir in Star Wars schon mal gesehen haben. Und tatsächlich sogar eben darüber hinaus, so bei Indiana Jones oder Assassin's Creed eben. Also so Sachen, die jetzt so ähnlich zu diesen Sachen aussehen, dass ich sie jetzt nicht so Star Warsig fand, muss ich sagen.
Ja.
Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt.
Aber ich fand es bislang schon sehr erbaulich, auf jeden Fall.
Ja, also handlungstechnisch, es ist auf jeden Fall interessant und man kann dem sicherlich auch folgen. Es ist mehr passiert als in den ersten beiden Folgen von Andor.
Obwohl, war ja. Aber wie gesagt, die Erklärung, warum das zwei Folgen sind, ich meine, da hätte wohl auch eine gereicht tatsächlich.
Ja, es hatte ein paar Längen zwischendurch, die man sicherlich hätte auch anders gestalten können. Aber alles in allem fand ich es deutlich stringenter erzählt als bei Andor.
Ja. Absolut. Aber wieder die Erklärung, warum es zwei Folgen sind, hatten wir ja gerade. Ne?
Meinst du zumindest, ja?
Also ich gehe da stark von aus. Ich glaube, die stehen immer noch unter dem Eindruck von diesem Shitstorm, den sie für Secret Invasion kassiert haben.
Ja, So, und dann, wo wir gerade noch bei Callbacks waren, also einmal, wofür dann dieser Hyperantrieb benutzt wurde, ist dann ein riesiger Hyperraumring, der ja ein Schiff ist, ich habe den Namen leider vergessen, hast du den noch parat?
Boah, nee.
Eye of Sion oder so?
Eye of Sion, ja, genau.
Ja, also, ja, sieht halt aus wie so ein Super-Tor der Ori aus Stargate.
das Super-Gate.
Ja, genau. Und wahrscheinlich würde es im Endeffekt auch genau diese Funktion haben, vermute ich. Dass sie das Ding einfach in diese andere Galaxie fliegen wollen, sodass Thrawn dann mit seinem Sternzerstörer eben dadurch zurückkommen kann oder so.
Also soll er andocken?
Möglich, entweder das oder es öffnet sich tatsächlich irgendein Hyperraumportal, durch das er dann durchfliegen soll. Wer weiß.
Boah, einfach Stargate adaptiert, Alter, krass.
Ja, wie gesagt, es ist halt ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Franchises, habe ich den Eindruck.
Ja, da kommt hin, ja.
Okay, lass uns mal gerade so ein bisschen über die Charaktere sprechen. Nehmen wir als erstes mal Ahsoka herself. Wie fandst du die?
Ja, sie ist halt irgendwie so in den Live-Action-Geschichten, ist einfach so die absolute Powerfrau, die halt nicht so viel von sich gibt.
Ja.
Außer das, was gesagt werden muss. Also, du hast halt nicht viel Einblick in ihren Charakter, lässt auch nicht an sich ran. Ist so mein Gefühl.
Ja gut, aber das hängt natürlich auch so ein bisschen mit ihrer Geschichte zusammen, die wir ja am Ende von The Clone Wars beziehungsweise in Tales of the Jedi schon gesehen haben, die sie natürlich auch verändert haben charakterlich im Gegensatz dazu, wie sie angefangen hat. Ne?
Ja.
Sabine hat es ja gerade schon gesagt, du fandst sie ein bisschen trashig.
Ich weiß nicht, die wirkte irgendwie so wie aus so einer Coming-of-Age-Serie auf der ARD. So.
Oder so Highschool-Musical-mäßig, ja.
Selbst das ist irgendwie hochwertiger produziert.
Oha. Ja, warten wir mal ab.
High School Musical war super.
Hallo? Okay. Also, ja, warten wir mal ab, wie sie sich denn noch so entwickelt. Vielleicht wird es da ja noch besser. Ja, Baylan Skoll fand ich, also Ray Stevenson, Friede seiner Asche, viel zu früh gestorben, hat die Rolle auf jeden Fall bislang in den ersten beiden Folgen gut gespielt und also man möchte ihn ja nicht mögen, aber er schafft es irgendwie doch, dass man so ein bisschen Sympathie mit ihm hat, ne?
Ja, schon.
Also er ist auf jeden Fall nicht der abgrundtief böse Bösewicht, den man irgendwie in anderen Star Wars Schurken schon mal gesehen hat. Während der Inquisitor ja im wahrsten Sinne des Wortes noch gesichtslos ist, weil er eben eine Maske trägt. Und die Schülerin einfach wie so ein ziemlich edgy Emo-Teenager-Girl rüberkommt, die halt gerne Hack and Slay spielt mit ihrem Lichtschwert.
Oh ja.
Ja, da müssen wir mal gucken, was da noch so kommt. Ja, dann hatten wir schon gesagt, die Elsbeth, also Morgan Elsbeth, ist ziemlich, ja, abgehoben, ominös und scheint eben oder gibt sich so, als ob sie viel mehr weiß, als sie die Charaktere, die ihr untergeben sind, wissen lassen. Mal gucken, ob sie dann im Endeffekt nur ein Pawn von Thrawn ist. Verzeih mir das Wortspiel. Ich hasse mich selber dafür. Ja,
Du hast kein Porn von Thrawn?
Ah!
Da gibt es auch einige, die sicherlich sehr gerne sehen würden. Aber.
Ja, okay. Hera fand ich echt gut, hat mir gefallen. Also da gerne mehr von. Hu Yang natürlich top. Also der Droide mit einem ja viel ruhigeren und etwas tiefsinnigeren Gemüt als C-3PO zum Beispiel.
Und einem deutlich bissigeren Humor.
Oh ja, ja. Und auf jeden Fall nicht so wortkarg wie K2 aus Rogue One.
Oh ja.
Genau. Also, ja, Hu Yang gerne mehr und gerne lange und immer da. Und wie war das noch? Mit 70% Originalteilen.
Genau.
Ja.
Wir gleich schon mal was für die nächste Quizshow, ne?
Ja, genau. Schreiben wir mal auf. Also, ne, mitschreiben. Ja. Wer bleibt noch? Ach ja, Chopper, den fand ich etwas nervig tatsächlich für die Kürze der Zeit, in der er aufgetreten ist. Wirkte halt wie so ein trotziges Kind da bei seinem. War der in Rebels auch so?
Er war genau so. Und ich muss gestehen, ich mochte Chopper irgendwie noch nie so richtig.
Also wenn er so weitermacht, dann mag ich ihn auch nicht.
Der ist genau so. Also das ist Chopper. Ja.
Ja, ansonsten sind halt nicht so viele Charaktere aufgetreten bisher, die Bestand haben werden. Ich denke mal, Clancy Brown wird nochmal auftauchen als dieser Gouverneur, Regierungschef, was auch immer. Die Piloten werden vielleicht nochmal auftauchen. Ich meine, der eine hat ja zumindest schon seinen Namen bekommen. Deshalb, oder keine Ahnung, ob der in Rebels schon mal aufgetaucht ist. Man möge mich da korrigieren. Und die, wie heißt sie noch gleich? Lotkatze?
Ja, genau. Eine Tuka.
Ein Tuka?
Mhm.
Ja, die wird mit Sicherheit auch nochmal auftauchen.
Das ist eine Unterart der Tuka.
Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall, denke ich mal, werden die restlichen Rebels-Charaktere ja auftauchen. Ezra haben wir ja gesehen. Gut, nicht viel von ihm, aber im Hologramm. Und ich denke mal, Sepp wird früher oder später auftauchen.
Der kam ja schon vor.
In Mandalorian, ja, ja.
Mhm.
Ja, und ansonsten gibt's eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Über Sounddesign, also wie gesagt, das war am Anfang etwas scheppernd. Ich weiß nicht, ob sie das hinterher etwas umgestellt hatten oder ob es besser abgemischt war. In der zweiten Folge habe ich gar nichts dergleichen mehr bemerkt. Ja, dann...
Vielleicht haben sie einfach das die Lautstärke runtergedreht hinten raus.
Wer weiß, ja. Und dann drehen sie hoffentlich noch ein bisschen an der Farbpalette, am Kontrast.
Das... Und die meinten doch, meinten die bei euch nicht auch irgendwas davon, dass der Vorspann noch nicht fertig sei?
Genau, ja, der Vorspann muss wohl asynchron zu irgendwas gewesen sein, wurde gesagt, aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe drauf geachtet, was denn da asynchron sein soll, aber es ist mir ehrlich nicht aufgegangen.
Ja gut, wir werden sie in der fertigen Fassung sehen.
Ja, genau. Ja, und dann gucken wir halt mal, ob diese Plotpoints, wie jetzt diese Karte, die jetzt irgendwie ja so MacGuffin-mäßig da rumlag, beziehungsweise... geholt werden muss, ob das noch ein bisschen besser erklärt wird, warum ein antikes Relikt offenbar den Weg zu Thrawn weiß. Keine Ahnung. Achso, eine Sache natürlich noch kurz Synchro. Ahsoka hat wieder die Stimme von Josephine Schmidt, also als Fortsetzung von The Clone Wars über Rebels bis jetzt. Und das ist eigentlich eine gute Entscheidung, aus Kontinuitätsgründen. Nur wenn man halt Rosario Dawson kennt, dann weiß man ja, dass sie eher eine etwas tiefere Stimmfarbe hat. Und das mag dann vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, im Live-Action zumindest.
Ja.
Ansonsten, die Sprecher waren eigentlich alle ganz gut gewählt. Also ich habe jetzt nichts Wildes gehört, gesehen. Es war alles gut gemacht. Auch keine großen Schnitzer oder so, keine Tee-Jäger. Obwohl, die kam ja auch gar nicht vor.
Noch nicht.
Noch nicht. Na gut, Max, Prognose zum Abschluss.
Ja, was meinst du Prognose? Was passieren wird oder wie ich es finden werde?
Sowohl als auch.
Ja, ich glaube, wir werden ferne Galaxien sehen.
Ja, wurde ja schon angedeutet.
Ja.
Wir werden Thrawn sehen, das wissen wir ja auch schon.
Ich habe auch das dumpfe Gefühl, dass wieder sehr viel Purgles am Start sein werden.
Ich will immer Oswaft sagen, aber das ist die erweiterte Universum-Version.
Pardon, nein, das sind portugiesische Galeeren.
Achso.
Du weißt hoffentlich noch, oder?
Nein. Oswaft sind die Dinger aus der Lando-Geschichte.
Ja, also Lando vergleicht die Viecher gedanklich im Englischen mit Portuguese Man o' War. Und das ist im Deutschen die Quallenart, portugiesische Galeere, eine Feuerquallenart.
Ja, ja, ja.
Und daraufhin gab es halt sehr oft die Frage, ob es dann irgendwie ein Portug-System gibt, wo es die dann halt, wo die hervorkommen. Die dann Abel Gipenia irgendwann mit Ja beantwortete.
Ah ja.
Und das Portug-System irgendwo erwähnte.
Ja, aber die Purgles, die sieht man zumindest schon im Abspann und ich glaube auf diesen Fresken an der Kammer, wo sie die Karte findet, sind die auch, glaube ich, zu sehen.
Mhm.
Also mag es vielleicht doch nicht einfach die Location von Thrawn sein, sondern vielleicht ein alter Sternenpfad der Purgles oder so, der da dargestellt ist. Wer weiß.
Ja, genau.
Also das könnte ich mir zumindest noch als Erklärung vorstellen, aber wenn das jetzt einfach nur weiterhin als die Karte zu Thrawn gehandelt wird, dann finde ich es ein bisschen dünn.
Ja, wird sich ja zeigen.
Mhm.
Das war bisher eigentlich ganz, ganz erbaulich so. Also, kann man sich geben. Kann man sich besser geben als Andor. Deutlich besser.
Ja, so gehen wahrscheinlich die Meinungen dann wieder auseinander. Wie gesagt, ich war zwischendurch ein bisschen unzufrieden über manche Erklärungen und Entwicklungen, aber das... kann ich noch nicht mal genau benennen, warum ich das war. Ich bin auch erstmal positiv zuversichtlich, dass es da gut weitergehen wird und wir gut unterhalten werden. Und die Diskussionen im Anschluss an die Premiere unter unseren Freunden haben zumindest nahegelegt, dass es da auch wieder verschiedene Meinungen gibt. Also die einen sind natürlich totale Rebels-Fans oder beziehungsweise haben alles von Rebels gesehen auch und konnten damit deshalb sehr viel anfangen. Im Gegensatz zu Christian zum Beispiel, der weder The Clone Wars noch Rebels überhaupt was drüber weiß, großartig. Sodass auch Nessie sehr erstaunt war, dass David Tennant im Abspann genannt wurde, wo ich dann aufklären musste, dass es Hu Yang ist.
Ah.
Nun ja, also mal gucken. Also auch von Christian kam auf jeden Fall die Aussage, man kann es sich ganz gut angucken. Man kann jetzt natürlich drüber streiten, ob es dann vielleicht eine etwas bessere Einführung in das gebraucht hätte, was eben in Rebels passiert ist, aber...
Naja, wir werden sehen.
Okay, also erstmal vorsichtiger Daumen nach oben und wir werden das Ganze weiter verfolgen und am Ende der Staffel werden wir natürlich wieder ein Gesamtreview posten, wie ja Paula anscheinend schon bei dir angefragt hat. Viele Grüße an Paula Dietze übrigens.
Genau, ich habe sie getroffen, also.
Ja, genau. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Lebet lang und in Frieden.
Falsches Franchise.
Mir egal.
Möge die Macht mit euch sein. Immer.
Oh Gott, dieses immer. Das klingt irgendwie wie unser Luke Skywalker bei der Quizshow, der einfach nicht zu reden aufhören wollte.
Oh ja, nun ja. Max, du musst, glaube ich, wieder ins Kino, deshalb lassen wir dich jetzt ziehen.
Genau, zum Blue Beetle. Mal schauen, wie stimmt der.
Ja, da können wir ja am Donnerstag drüber reden, wenn wir dann unseren nächsten Podcast aufnehmen werden.
Oh Gottchen.
Gut, dann viel Spaß mit Ahsoka euch allen und wir hören uns bald schon wieder. Ciao.
Tüdelü, Gesellen. Was denn?
Bis dahin.
Hauen Sie neu.